live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live und heute wie immer Mittwoch mit Josef Czapp. Schönen guten Abend. Und Peter Westenthaler. Und auch heute steht die Sendung von Czapp und Westenthaler natürlich ganz im Zeichen dieses schrecklichen Amoklaufs in Graz mit 10 Todesopfern inklusive dem Täter, der sich selbst erschossen hat, waren es sogar 11 Tote. Und wir haben in der Vorbesprechung uns bewusst dazu entschieden, dass wir heute in der Sendung auch ausschließlich dieses Thema behandeln werden und über keine weiteren Themen sprechen werden. Vielleicht am Anfang einmal, Herr Czapp, Herr Westenthaler, auch an Sie beide gerichtet. Schrecklicher Amoklauf, der ganz Österreich bewegt, der in der Dimension auch noch nie da war. Ich würde einfach das Wort an Sie beide übergeben, was Ihre Gedanken waren in den letzten 24 Stunden.
Na, natürlich. Zuerst einmal an die Überlebenden, Verletzten, Opfer, an die Familien. Und man muss sich das vorstellen, da verabschiedet man sich in der Früh von seinem Sohn oder seiner Tochter und dann ist die tot. Ja. Und ich finde, das ist so tragisch, so schrecklich. Und man muss sich da, und ich finde, dass es gut ist, dass hier eine Bewegung gibt, der Anteilnahme, des Miteinanders, dass man natürlich darüber nachdenkt, wie kann man dann künftig solche Dinge zu vermeiden versuchen. Aber man muss daran denken, was empfinden hier die Eltern? Wie geht es denen eigentlich? Wie kann man denen helfen? Und es ist unendlich schrecklich. Man zieht ein Kind auf, man begleitet es in die Schule. Man, ja, und diejenigen, wo die Verletzten dann möglicherweise nach dem Spital nach Hause kommen, brauchen dann noch eine längere Betreuung. Und es ist ein furchtbarer Schicksalsschlag. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin zutiefst betroffen, weil ich mir als Vater auch hineindenken kann, was das im Endeffekt bedeutet und mit welchen Schlussfolgerungen das auch dann auch familiär, persönlich, ja, sogar auch psychisch verbunden ist. Es wird ja in den Medien ja immer davon gesprochen, dass man da auch Psychologen zu Rate ziehen soll, dass man darüber sprechen soll. Ich finde, das sind diejenigen, die das wissen müssen, die diese Ratschläge geben. Ich glaube, dass das wahrscheinlich hilft. Und ich glaube, dass man da faktisch überhaupt nicht zur Tagesordnung übergehen kann, weil das einfach diejenigen unendlich betreffen wird und die werden noch lange, lange Zeit daran zurückdenken. Es werden aber auch viele Schüler, die in dieser Schule Schüler hatten, sie kannten, Freunde, Freundinnen, auch Erwachsene, Lehrer, Die werden natürlich da noch sehr, sehr lange an dem zu verarbeiten haben, zu denken haben. Viele werden Ängste entwickeln und man muss sich da wirklich Gedanken machen, dass hier mit allen Mitteln versucht werden muss, dass das hoffentlich für ewig eine Einzeltat war. In Amerika wissen wir das, ist das sehr oft, in anderen Ländern auch. Aber es ist auch verbunden damit, dass man, und das werden die wahrscheinlich jetzt diskutieren mit den Eltern, und das wird auch diskutiert werden mit den Überlebenden, aber auch mit den anderen Schülern aus dieser Schule. Man muss versuchen, wie kann man dagegen wirken, dass es so viel Gewalt gibt. Gewalt in Medien, Gewalt in den sozialen Medien, im Internet, Gewalt, wo man hinsieht, in den Nachrichten, ja, wo überall Kriege geführt werden. Es ist überall Gewalt, Gewalt, Gewalt. Und dann führt es möglicherweise auch dazu, verbunden mit anderen Erlebnissen oder es liest man überall anscheinend Revanche, Rache oder was auch immer. Aber ich finde, man müsste weg aus dieser Gewaltspirale, ja. Deswegen bin ich für Frieden, wo man nur hinschauen kann, weil ich das heute für eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber auch die Gewalt in der Sprache, wo man hinschaut. Werfen Sie mal einen Blick hinein ins Internet und Sie glauben, es ist Gewalt überall präsent. Und ja, also ich würde nur versuchen, auch das für mich zu verarbeiten, weil ich natürlich nach wie vor zutiefst betroffen bin.
Ja, Danke, Josef, mir geht es genauso. Bin zutiefst bewegt, betroffen, fühle mich leer, traurig, klebe seit 1,5 Tagen quasi vor den Fernsehgeräten und vor den Online-Geräten und versuche, jede Information zu bekommen. Und ich glaube, jeder von uns stellt sich die Frage, was haben wir als Gesellschaft? Haben wir als Gesellschaft irgendetwas falsch gemacht, dass so etwas überhaupt passieren kann? Wo liegt der Fehler im System? Ich habe selbst noch keine Antwort gefunden, aber das wird die zentrale Frage der nächsten Tage sein. Ich bin nach einer sehr unruhigen, fast schlaflosen Nacht dann in der Früh doch aufgewacht. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, war in den Sekunden des Aufwachens, war das wirklich? Hat das wirklich stattgefunden oder war das jetzt ein Albtraum? Und je länger man dann auf ist, desto mehr kommt ihnen die Erkenntnis, es ist ein Albtraum und der Albtraum ist noch dazu wahr. Es ist so furchtbar, so unerklärlich und auch nicht emotional nachvollziehbar, wenn man sich vor allem in die Emotionen der betroffenen Familien hineinversetzt, der Lehrer, der Schüler, der Freunde. Ich meine, heute haben wir erfahren, dass die erschossenen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahre alt waren. Das ist so unfassbar, die gestanden sind am Beginn ihres Lebens, vor einer Matura, sie haben alles vor sich gehabt und daher ist das schon sehr bewegend und wie der Josef richtig sagt, zur Tagesordnung übergehend gibt es nicht, sondern Gott sei Dank hat sich auch das offizielle Österreich bereit erklärt, dass dieses Land einmal stillsteht und in sich geht, die Zeit anhält, wenn man so will, tief Luft holt, Atem holt für dann notwendige politische Diskussionen natürlich, um künftig solche Dinge zu vermeiden, aber wir es nie ganz ausschließen können. Aber was wir auch heute sehen ist, und ich versuche mir jetzt, natürlich unser aller Beileid gilt den Familien und unser Mitgefühl, die jetzt furchtbare Zeiten erleben. Aber als zweites gleich den Überlebenden, die das aber unmittelbar miterlebt haben, den Schülerinnen und Schülern, die in der Klasse waren, die verletzt waren, zum Teil schwer verletzt, Gott sei Dank ist offensichtlich niemand mehr in Lebensgefahr, dem Lehrpersonal und den Eltern auch dieser Schüler. Man muss sich vorstellen, was unsere Kinder, unsere Generation, unsere Junge, ich sage jetzt einmal, seit 5 Jahren an psychologischem Stress erlebt, ist eigentlich unfassbar. Und ich meine jetzt ganz bewusst nicht den Täter, sondern die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Über den Täter werden wir uns noch gesondert unterhalten. Dieser ganze Corona-Wahnsinn, den dürfen wir nicht vergessen. Erinnern wir uns, wie die kinderpsychologischen Stationen in den Krankenhäusern überfüllt waren. Man hat keinen Platz mehr bekommen. Wie dann in den Jahren nach Corona die Statistiken bekannt wurden, dass 20% der jungen Menschen valide Suizidgedanken haben, dass jeder zweite junge Mensch depressiv ist, dass zum Beispiel auch bei Lehrlingen jeder zweite langfristige depressive Gedanken hat, bis hin zu Burnouts, bis hin zu ganz finsteren Gedanken. Dann kam dazu diese ganze kriegsmediale Berichterstattung, jeden Tag Bomben, Tote. Und jetzt noch drauf, on top, dass ein bisher sicherer oder sogar einer der sichersten Orte neben der Familie, nämlich die Schule, auch nicht mehr sicher ist. Also das ist ganz, ganz streng und das muss man ernst nehmen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir die psychische Gesundheit unserer Kinder, der jungen Generation, wie wir die wieder hochbringen, wie wir die wieder motivieren, wie wir die wieder letztlich auch zu dem machen, was sie sein sollen, nämlich Zukunft, Zukunftsfreude, Motivation. Das alles sind Dinge, die wir uns überlegen müssen und die wir jetzt angehen müssen. Das ist ganz, ganz existenziell, weil es geht hier um Kinderseelen und Kinderseelen sind so zerbrechlich. Und ich würde auch ersuchen, wenn jetzt wer zuschaut, vielleicht vom Bildungsministerium, den Herrn Bildungsminister, zu überlegen, was mache ich mit denen, die das überlebt haben, die dieses Trauma jetzt bewältigen müssen. Da gibt es eine Gruppe davon, soweit ich informiert bin, das war Matura-Klasse, wo ja Schülerinnen und Schüler erschossen worden sind auch. Jetzt muss man sich doch die Frage stellen, kann man den Maturanten überhaupt jetzt noch einen Stress einer mündlichen Matura zumuten? Oder sollte man sie nicht damit in Ruhe lassen? Sollte man nicht sagen, die haben eh 8 Jahre Schule hinter sich, die haben ein acht das Maturazeugnis sozusagen der 8. Klasse, die sind schon bei der schriftlichen Matura durch. Bitte lasst sie mit der mündlichen Matura in Ruhe, auch nicht im Herbst. Die müssen jetzt das Trauma bewältigen, von denen sind Freunde erschossen worden vor ihren Augen. Die waren in der Klasse. Sondern gebt denen das Maturazeugnis und fertig. Und lasst man die in eine Zeit des Trauerns und in der Erholung gehen. Nicht noch einen Stress aufpfropfen sozusagen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wobei ich überhaupt sage, außerordentliche Zeiten brauchen außerordentliche Maßnahmen und wir kommen dann im zweiten Teil noch dazu, aber ich werde es auch noch erklären, warum ich der Meinung bin, dass in Österreich überhaupt ein vorzeitiger Schulschluss stattfinden sollte für alle Schulen, und zwar jetzt.
Sprechen wir gleich über auch die politischen Konsequenzen, aber vielleicht abschließend noch in diesem ersten Teil. Es ist ja eine Dimension, und ich glaube, das hat man jetzt auch in den Wortmeldungen gemerkt, die ist ja in der Form in Österreich noch nie gab, einen Amoklauf, wie gesagt, mit 11 Toten. Sie haben das angesprochen in Ihrem Statement, das kennt man leider aus Amerika, aber bisher zum Glück hatten wir das in Österreich noch nie. Ist das auch so etwas wie eine Zäsur, vielleicht sogar eine Zeitenwende, dass künftig man von einer Zeit vor dem 10. Juni sprechen wird und einer Zeit leider nach diesem 10. Juni? Verändert das was in einer Gesellschaft?
Das kann ganz sicher sogar sein. Das werden einmal auf alle Fälle die Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Österreich natürlich registrieren, die Eltern registrieren. Man wird mitfühlen, man wird es eben empfinden, was die Eltern unmittelbar in Graz von den Opfern durchgemacht haben. Und man wird sich wahrscheinlich nach der Zeit der Trauer Gedanken machen, ob nicht doch irgendwas schiefläuft. Und wir haben das ein bisschen angesprochen. Ich meine, diese Gewalt, die da teilweise in den sozialen Medien zu beobachten ist, Gewaltfilme, Angebote, da kannst du, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, aber da kannst du das runterladen, dafür zahlst du was und patsch. Und wieder ist nur Krieg, Gewalt, Opfer, Mord, Tod. Und das war eigentlich vor Jahrzehnten in dem Ausmaß nicht so. Das hat sich schon geändert. Das ist einmal etwas Neues. Und man muss einmal die Frage stellen, nicht jetzt gerade neu, aber es ist zumindest, hat sich das so entwickelt. Und da muss man schon die Frage aufwerfen, wie reagieren Familien, Eltern, wie reagieren Schulpädagogen, wie reagieren die Medien und die Medienpolitik darauf, wenn viele der Kinder mit dem so bombardiert werden, dass dann der eine oder andere unsichere und fragile Charakter plötzlich zu diesen Taten fähig ist. In Amerika hat man das, ja, da gibt es ja unzählige Untersuchungen auch. Wir müssen ja dann noch auch darüber diskutieren, was den Zugang zu Waffen betrifft. Denn wenn man jetzt hört, dass der einfach über 18 war und dadurch hat er sich einfach eine Schrotflinten kaufen können, von der Faustfeuerwaffe weiß ich nicht, da hat er angeblich einen psychologischen Test gehabt. Das sind lauter Dinge, über die wird dann in der Folge ganz sicher noch nachgedacht werden. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass man auch hier nicht zur Tagesordnung gehen kann. Und ja, ich meine, manche haben immer gelächelt über diese Forderungen miteinander in der Gesellschaft, ein friedliches Leben in der Gesellschaft. Ja, ich meine, Emotionen, Hass ist schnell entwickelt, ganz schnell. Ja. Das wieder runterzubringen, ist oft viel, viel, viel schwieriger. Also das wird schon so eine Diskussion sein, diese Richtung. Gestern auf Phoenix war ein Reporterteam im Westjordanland und kennt da jetzt nehmen, ja, die Ukraine, ich könnte nehmen auch Länder in Afrika, aber ich meine, die Art und Weise, wie dort Kinder umgebracht, verletzt, es ist einfach schrecklich. Ja? Und ich tue da jetzt ganz bewusst über das Thema heute nicht mehr reden, wir haben ja lang genug diskutiert, aber wenn man diese Bilder dann sieht, ja, dann hat das einfach eine Wirkung im weitesten Sinn des Wortes. Da mache ich keine Medienkritik. Der Vietnamkrieg damals vor Jahrzehnten ist deswegen zu Ende gegangen, wie man gesehen hat, die Kinder nach einem Napalmangriff, denen die Haut gegangen ist. Ja. Oder ein ganzes Dorf liquidiert worden ist damals von den Amerikanern im Vietnamkrieg. umgekehrt, der Vietcong war auch nicht ohne irgendeine Gewaltanwendung, ist eh logisch. Also ich finde, da muss ein Umdenken ansetzen und ich brauche auf gar keinen Fall, sage ich jetzt einmal abschließend im Rahmen von dem Statement, dass wir dann das wie in Amerika haben, in den USA. Ja? Wo weiß ich jetzt, wie es das kennt, wie am Flughafen bei der Schule, müsst Schleusen durchgehen, also das ist ja alles, aber es kann sein, dass über das auch einmal nachgedacht wird, wenn hier nicht gestoppt werden kann, wenn hier nicht wirklich es gelingt, da dagegen zu halten. Und ich finde, Gewalt in der Gesellschaft, das ist das Thema, Gewalt in den Medien ist das zweite Thema, Gewalt in der Welt, bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, ist das dritte Thema. Und wenn da nicht wirklich ein Schulterschluss stattfindet da dagegen, dann fürchte ich, wird es sicherlich noch schreckliche Folgen haben.
Ich gebe da bei deiner kompletten Aufzählung recht. Ich möchte es um ein Thema noch ergänzen. Es ist nicht immer nur die Gewalt, sondern ich glaube, wir erleben in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel in Sachen Verunsicherung, existenzielle Verunsicherung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Werte ins Wanken kommen. Zum Beispiel war für mich als Jugendlicher war immer klar, das weiß man, das wird dir mitgegeben, wenn du fleißig bist und arbeitest, dann hast du ein gutes Leben. Dann wird es dir gut gehen, dann wirst du deine Familie ernähren können, dann wirst du dir etwas leisten können. Und jetzt müssen wir uns einmal die zentrale Frage stellen, ist das heute noch so? Und ich behaupte, nein. Wenn du heute arbeitest, wenn du fleißig bist, dann stößt du mittlerweile an Grenzen. Denn selbst dann hast du möglicherweise kein gutes Leben. Dann hast du ein existenzielles Problem, wie derzeit über 3 Millionen Menschen in dem Land, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und da sind viele Kinder und Jugendliche dran, die das nicht nur am eigenen Leib verspüren, sondern selber erleben. Das heißt, die pure Existenzangst haben, die in die Schule gehen und sie fragen, die Sinnfrage stellen, was hat das noch für einen Sinn, hier in die Schule zu gehen, wenn ich dann danach mein Leben nicht bestreiten kann, weil es die gesellschaftlichen und politischen Umstände nicht zulassen. Und das ist schon ein Punkt, wo man sich fragen muss, was hat man als Politik und Gesellschaft, was haben wir gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern falsch gemacht? Nämlich der heutigen Generation. Wenn jeder Zweite, und das ist eine neue Studie aus dem Jahr 25, also aus heuer, wenn jeder zweite Schüler ein psychisches Problem hat, ich sage jetzt von leichten bis schweren, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Da muss man doch die Frage stellen, das fängt an bei Menschen, die sich fürchten, die Angst haben in der Schule. Natürlich geht es bis hin zu Mobbinggeschichten, es geht hin bis zu Essstörungen, bis hin zu großen Psychosen, bis zu Burnouts, bis allen drum und dran, wo du dann in eine Situation kommst, wo du dich selber nicht mehr im Griff hast. Und ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, die wir haben, diese Generation wieder auf die Reihe zu bekommen, die quasi im 20er Jahr mit Corona entgleist ist. Mit Corona, mit diesem traumatischen Ereignis, das wir damals erleben mussten, und das wirkt bis heute nach, mit diesem traumatischen Erlebnis ist eine ganze Generation oder sogar zwei entgleist. Das ist etwas, was man sich anschauen muss, und da bin ich auch der Meinung, dass man das, da kann man jetzt 17 Psychologen ans Land holen, das braucht man gar nicht, weil man sieht, wie die beieinander sind und was für Schwierigkeiten die haben.
Machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über die politischen Konsequenzen, die dieser schreckliche Amoklauf nach sich ziehen wird oder könnte. Wir sind gleich wieder zurück.
Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu Fellner Live mit Peter Westenthaler und Josef Czab. Die ganze Sendung steht heute im Zeichen dieses schrecklichen Amoklaufs in Graz. Und Herr Westenthal, ich würde jetzt gerne mit Ihnen beginnen. Sie haben im ersten Teil angesprochen, Sie würden sich überhaupt dafür aussprechen, dass man die Schule in Österreich vorzeitig beendet. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, noch einmal große Ereignisse. Und wir hatten bisher in der ganzen Geschichte unseres Landes kein negativ Größeres wie dieses in Wahrheit seit dem Zweiten Weltkrieg. wir haben noch nie so ein School-Shooting gehabt. Im Übrigen habe ich mich auch belehren lassen, weil immer geschrieben worden ist, Amoklauf, das war kein Amoklauf. Amoklauf ist was Spontanes, wo einer wild durch die Gegend schießt. Das war ein sogenanntes School-Shooting, das bedeutet, da braucht es eine Planung, da braucht es einen Vorlauf, der muss sich die Waffe besorgen, der hat das schon genau geplant, ohne jetzt was zu unterstellen zu wollen. Aber darauf kommen wir eh noch, inwieweit man auf diesen Täter noch eingehen muss. Aber was wir wissen ist, dass wir traumatisierte Schüler haben, Kinder haben. Was wir wissen ist, dass, und da gehe ich jetzt nochmal zurück, was ich schon gesagt habe, die Matura von diesen unmittelbar betroffenen Matura-Klasslern zu verlangen, halte ich für nicht machbar, sondern die müssen ein Matura-Zeugnis bekommen mit dem, was sie bisher geleistet haben. Lasst die in Ruhe mit der mündlichen Matura, außer es will jemand freiwillig machen, natürlich, na klar, vielleicht will sie einer verbessern, was auch immer. Aber generell sollte man ihnen die Chance geben, dass sie da rauskommen, ohne jetzt den nächsten Stress zu erfahren, nämlich die mündliche Matura. Und dann ist die Frage, Schatz, seien wir uns ehrlich, wir schreiben jetzt Mitte Juni. Jeder, der selbst in der Schule war, weiß, Juni ist jetzt nicht der Monat, wo du besondere Wissensvermittlung jeden Tag bekommst. Juni ist dieses Monat, da sind die Notenkonferenzen meistens vorbei. Da ist man in der Natur, ist ja alles in Ordnung. Auch in der Klasse, aber große Prüfungen und Leistungen werden im Juni nicht mehr abverlangt. Das heißt, es tut auch nicht weh, rein vom Lehrauftrag, dass du jetzt die Schulen schließen würdest. Aber warum sage ich es jetzt schon einen ernsten Hintergrund? Denn wir wissen aus Erfahrung bei solchen Shootings in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland, dass es Nachahmer gibt. Dass sich irgendjemand durch die Ereignisse, die jetzt passiert sind, getriggert fühlt. Der nächste Wahnsinnige möglicherweise. Und sie denkt, jetzt bin ich an der Reihe. Und das ist ja nicht von irgendwoher, weil soweit ich weiß, hat ja sogar der oberste Polizist des Landes das gesagt, dass es bereits die Ersten gibt, die verbale Trittbrettfahrer sind. Aber wer weiß, ob nicht so ein verbaler Trittbrettfahrer auch zum Realen wird. Im Übrigen sollte man auch nicht vergessen, dass wir in der Zeit vor dem Shooting jede Woche fast täglich Drohungen von Schulshootings hatten, von Amokläufen, kann man ja sagen. Gott sei Dank alle nur Drohungen, aber möglicherweise, das würde mich persönlich auch noch interessieren, hat den jetzigen Täter auch diese Geschichte mit den Drohungen und von Schulmassakern auch getriggert gefühlt. Wer weiß, kann sein. Ich weiß es nicht bewiesen, aber möglicherweise. Das heißt, ich sehe eine latente Gefahr, gerade jetzt in den Tagen und Wochen nach diesem Ereignis in Graz, dass sich hier irgendjemand aufschwingt und berufen fühlt, das nachzumachen. Und ich sage nur, in Amerika war es so. Da wissen wir das, dass das so war. Und da muss man sich die Frage stellen, wie können wir unsere Schulen schnell schützen? Und ich glaube nicht, dass man jetzt einen Schutzplan entwickeln kann, wo du, ich glaube, wir haben rund 6.000 Schulen in Österreich, die plötzlich innerhalb von Stunden alle mit Wachpersonal, Polizei oder mit Ausrüstung versiehst. Das heißt, was würde denn passieren, wenn man jetzt sagen würde, ab Montag ist jetzt einmal früher Schulschluss, aus, die Ferien werden verlängert, außer die noch Matura haben, beziehungsweise Prüfungen oder was auch immer, aber generell sagt, dass man den Schulschluss vorzieht. Ich würde das für eine richtige Maßnahme finden. Allerdings füge ich hinzu, man muss natürlich Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stellen für jene Eltern, die das nicht bringen können, die arbeiten müssen, die sich eingestellt haben, dass der Schulschluss erst in 2 Wochen ist. In 2 bis 3 Wochen ist eh soweit. Da ist im Osten Schulschluss und eine Woche später dann in den anderen Bundesländern. Aber diese 2 bis 3 Wochen wären es wert, zu sagen, tun wir die Schüler aus den Klassenzimmern raus und machen wir im Herbst weiter. Ich glaube, das wäre vernünftig. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich überlegen müssen, und das ist jetzt eine mittelfristige Angelegenheit, wie schützen wir Schulen? Ab Graz, seit gestern, ist das eine große Aufgabe für Politik, für Experten, für Technik, für Logistiker, wie wir künftig diese rund 6.000 Schulen in Österreich besser schützen. Das ist eine Aufgabe. Wir können sie nicht mehr schutzlos lassen. Das ist auch ein Ergebnis, wo man sagt, Österreich ist anders seit dem gestrigen Tag. Österreich braucht Schutz, die Kinder brauchen Schutz. Ich bin da jetzt kein großer Experte und ich werde mir hüten, jetzt große Vorschläge zu machen. Braucht man Schleusen, braucht man eigenes Wachpersonal, muss man eigene Polizeieinheit auf die Beine stellen, die Schulen regelmäßig bewacht, das weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit hat es früher in jeder Schule ein Portier zumindest gegeben. Es war jetzt kein ausgebildetes Wachpersonal, aber das zumindest bei der Tür gesessen und hat geschaut, wer reingeht. Wird vielleicht den Täter nicht aufhalten können, aber ich sage es ja nur. Und wenn ich jetzt vergleiche, wir haben eine andere Zeit. Wir haben eine Zeit, die braucht höhere Sicherheitsansprüche. Wenn ich mir jetzt anschaue, was aus öffentlich zugänglichen Gebäuden, zum Beispiel des Bundes, geworden ist in den letzten Jahren. Wir alle haben das Parlament nur erlebt, da bist du einfach reinmarschiert und hast bis zum Plenarsaal durchmarschieren können. Heute hast du 5 bis 8 gefühlte Sicherheitsschleusen. Das ist ein Fort Knox, das Parlament. Die Hofburg ist gesichert. Das Bundeskanzleramt ist gesichert.
Jedes Gericht mittlerweile.
Jedes Gericht, Gott sei Dank. Die Ministerien sind gesichert. Ja, sogar Fußballstadien sind ein Hort der Sicherheit, weil sie natürlich, wenn ein Match dort stattfindet, massiv gesichert sind. Und jetzt schauen wir uns an, was nicht gesichert sind. Die Ämter, Bürgermeisterbüros und der kleinen Landgemeinden, da gehst du rein bis zum Bürgermeister, kannst du in die Hand geben, wirst nicht aufgehalten. Auch da ist ja schon mal was passiert, Vorarlberg, damals, wo einer erschossen worden ist. Schulen, Kindergarten, Universitäten, da gehst du, marschierst du freudig hinein, du kannst mit Rucksack, mit Ausrüstung dort einmarschieren, du kannst machen, was du willst. Kirchen, völlig ungeschützt, Stephansdom, gehst einfach rein, ohne dass dich irgendjemand auffällt. Öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahnen, Straßenbahnen. Und das wird die große logistische Aufgabe sein, der Politik und der Gesellschaft sich zu überlegen. Jetzt haben wir die Politiker geschützt und die Institutionen geschützt, aber schützen wir jetzt bitte schon einmal das Volk dort, wo, und unsere Kinder dort, wo es eben zu größeren Aufläufen kommt. Und das sind eben die Orte, die ich jetzt genannt habe. Und versuchen wir dort den größtmöglichen Schutz zu arrangieren. Das wird Hand in Hand gehen mit technischer Ausrüstung. Das muss Hand in Hand gehen mit einer massiven Aufrüstung der österreichischen Polizei. Personell als auch technisch. Es wird nicht anders gehen. Und wir müssen uns auf dieses Anderssein seit gestern einfach besser einstellen. Nämlich warum? Um zumindest die Chance, dass so etwas nochmal passiert, zu verringern. Man wird es nie ausschließen können, da sind wir uns alle einig. Kriminelle Energie findet am Ende immer irgendwie seinen Durchbruch. Aber vielleicht kann man es verringern. Vielleicht kann man die Opferzahl künftig verringern. Und jetzt da an der Stelle der Dank an die Exekutive da in Graz. Es war ein großartiger, ein am Ende, so traurig es ist, aber erfolgreicher Einsatz der Polizei in Graz, weil in 17 Minuten war das vorbei. Mhm. Man stelle sich vor, das hätte nicht 17, sondern 30 Minuten gebraucht, was in dieser Zeit noch alles passiert hätte, wenn keiner war, der in 17 Minuten schon so viele Menschen erschossen hat. Also das wird eine große Diskussion im Land werden, um neue Sicherheitsideen, Konzepte und Systeme, die wir für öffentliche Plätze und für öffentliche Gebäude zum Schutz der Bevölkerung brauchen.
Ja, im Prinzip, ich bin kein Psychologist, ja. Aber wenn das stimmt, ich kann mich auch nur darauf verlassen, was in den Medien zu lesen oder zu hören oder zu sehen war, dass das ein Schulabgänger war, ein Schulabbrecher, der in der Schule war und dann abgebrochen ist. Und das ist natürlich bei äußerst fragilen Charakteren eine ganz heikle Angelegenheit. Jetzt sage ich nicht, dass man dem irgendwas schenken soll, sondern man muss von der psychologischen Arbeit her Rücksicht nehmen darauf, dass unter Umständen das zu einer unglaublichen Verletzung führt, die dann in explosionsartigen Formen, wie beispielsweise dieser Amoklauf, dann sein Ende findet. Und da glaube ich, ist noch ein Punkt. Die Schule ist ja kein, was habe ich gestern alles gehört, von den, das ist der einzig friedliche Ort, gar so friedlich ist die Schule auch nicht mehr, muss man mal sagen, bei den vielen Gegensätzen und Konflikten, die es dort gibt. Aber der entscheidende Punkt bei der Schule ist, welchen Sinn hat es? Mit welchen Lehrinhalten und Lehrmethoden wirst du auf das Leben vorbereitet? Und auf das praktische Leben auch. Also mir gefällt es deswegen ganz gut, ein bisschen darüber nachzudenken, ob man nicht aus 2 Monaten noch ein bisschen mehr macht von den Sommerferien. Aber dann sollte ich das mit der Arbeitswelt verknüpfen, Praktika machen. Einfach so, wie es im französischen Schulsystem ja teilweise ist. Da gehst du dann hin und lernst bereits, wie die Welt ist, ja, wie das Arbeiten ist. Also, dass man da ein bisschen ich bin in einer humanistischen Gymnasium gewesen, ich käme aus mit Latein, Griechisch, mit der Geschichte, mit der Philosophie, Mathematik, mit allem. Aber ehrlich gesagt, die wirklich harte Schulung war dann nach der Schule ins Leben einzusteigen. Ja. Und selbst wenn man dann auf der Universität war, so wie ich, ist es trotzdem damals, ja, noch nicht mit diesen vielen Zugangsbeschränkungen und nicht mit diesem Leistungsdruck und nicht, ich weiß nicht, was es alles noch dazugekommen ist mit der Zeit. Aber das ist nicht ganz falsch. was du auch vorhin gesagt hast, dass da so ein gesellschaftlicher, ein ausbildungsmäßiger, ein psychischer Druck auf die jungen Menschen ist, das geht nur dann gut, A, wenn es in einer Form stattfindet, dass die damit zurechtkommen, und B, wenn die erkennen, dass das am Ende des Tages einen Sinn hat, weil sie damit ein schöneres, besseres, glücklicheres Leben entwickeln können. Da musst du aber auch die Eltern dann dabei haben, auch die Eltern dabei haben. Nicht die Eltern, die brauchen nicht glauben, das ist eine Bewahrungsanstalt, wo die dann hingeschickt werden und dann schauen wir am Ende des Tages, wie dann die fertige Kuchenform rauskommt, sondern das ist wichtig, dass das auch dabei im Endeffekt berücksichtigt wird. Und ich finde, dass man unbedingt versuchen muss, nicht jetzt ein gegenseitiges Ausspielen von Sicherheit und Freiheit zuzulassen. Du brauchst schon natürlich irgendwo das Gefühl, dass du in einer offenen, in einer liberalen, freien Gesellschaft bist, aber eine, die darauf schaut, dass es Sicherheit gibt und dass man nicht zum Spielball des Terrors wird. Denn wenn dann die Sicherheit so verstanden wird, dass sie zu einer dramatischen Einschränkung von Freiheit wird, dann haben die Terroristen gewonnen.
Aber brauchen wir, wie der Herr Westendorfer gemeint hat, auch eine Diskussion über strengere Sicherheitsvorschriften, eben in Schulen? Sicherheitsschleusen wurden zum Beispiel gestern Abend da schon vom einen oder anderen Experten genannt.
Ja, das müssen wir prüfen, man muss es technisch anschauen. Ich bin alles, da habe ich überhaupt kein Problem. Aber was mir so abgeht, ist der Portier. Ja,
das klingt ja, der war respektvoll.
Ja, aber ein Portier, der sozusagen nicht von, darf ich das einmal so sagen, ja, kein wirklicher Portier ist, ja, sondern der wird einfach hingesetzt und aus. Das ist zu wenig. Ein Portier, der auch eine gewisse Autorität aufpasst, der ein bisschen Ausbildung hat, der sagt, hallo, da ist gerade einer reingekommen, Achtung. Ja. Wenn das sowas, das, man unterschätzt
es. Und dem muss jeder vorbei.
Ja, bis hin, dass in manchen Bereichen der Hausmeister fehlt. Ja. Ich will keine Überwachungsgesellschaft, aber ich will eine Gesellschaft, wo eine vernünftige Vorsicht prophylaktisch unterwegs ist. Und das halte ich doch für, gerade in Österreich ist das alles noch möglich. In den USA weiß ich gar nichts mehr, was ich da probieren soll, wenn ich mir die Bilder aus Los Angeles und San Francisco und so weiter anschaue und vor allem diesen Präsidenten anschaue, ja, diese Figur da. Also das finde ich, man sollte auch gar nicht mit Amerika Vergleiche machen, da kriegen die Leute nur Angst noch. Ja. Sondern man soll einfach schauen, wie ist der österreichische Weg am geschicktesten und am klügsten zu gehen, ja, damit dann die internationalen Medien ganz andere Dinge berichten können, als sie jetzt im Moment gerade über Österreich berichten.
Du brauchst, das hat natürlich dann wieder Folgeauswirkungen, du brauchst einfach jetzt ein kluges Konzept. Ich hoffe, es gibt genug kluge Leute in diesem Bildungsministerium. Weil sie schon wieder hören, naja, und wenn wir Schleusen einbauen, dann hast du dann Schlangen, bis die Schüler reinkommen. Ja, dann mache ich halt gestaffelte Schulunterrichtsbeginnzeiten. Was ist denn da dabei? Dann habe ich um 8 Uhr, um 8:30 und um 9 Uhr Beginnzeiten. So, dann löse ich das. Ich glaube, dass das alles lösbar ist, aber wir sind, wenn man so will, hat Österreich, was Schulshootings anbelangt, gestern die Unschuld verloren. Es ist so. Und daher, so traurig es ist und so furchtbar es ist, es wünscht sich niemand, überhaupt nicht niemand, aber man muss befürchten, dass es sowas wieder einmal gibt. Und das muss man so weit wie möglich ausschließen oder zumindest die Chance, dass sowas stattfindet, vermindern. Und das geht nur mit einem neuen Sicherheitskonzept für Schulen, aber auch für Universitäten, Kindergärten, Kirchen. Das ist alles etwas, was geschützt gehört.
Weißt du, was mich schockiert hat? Wie gestern im Fernsehen gesagt worden ist, in Österreich haben 1,5 Millionen Leute Waffen.
Ich finde, Sie nehmen schon das nächste Thema vorweg. Ja. Ich würde sagen, wir unterbrechen einmal noch und dann wollte ich genau zu dem Thema kommen. Dann sprechen wir nämlich über die Waffen und die Waffengesetze, weil auch da gibt es natürlich seit gestern eine Debatte, braucht es strengere Waffengesetze? Könnte man mit strengen Waffengesetzen solche Amokläufe oder Shootings verhindern oder ist das nicht zu verhindern? Wir sprechen gleich darüber nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Und wir sprechen auch jetzt noch über die Konsequenzen aus dieser schrecklichen Tat mit insgesamt 11 Toten in Graz. Herr Czap, wir haben es ganz am Ende schon kurz angesprochen. Es gibt jetzt natürlich auch eine Debatte um Waffengesetze. Ja. Der Täter hatte zwei Waffen mit, er hatte eine Pistole und eine Schrotflinte mit. Er hatte anscheinend entgegen ersten Meldungen doch keinen Waffenschein, also er hat diese Waffe nicht legal besessen, aber die Schrotflinte hätte er so oder so ohne Waffenschein kaufen können, weil da braucht man keinen Waffenschein in Österreich, da reicht es, wenn man 18 Jahre ist. Braucht es strengere Waffengesetze in Österreich Ihrer Meinung nach? Sind unsere Waffengesetze zu liberal oder liegt so etwas nicht an den Waffengesetzen?
Also ich verfolge genau auch die Diskussion, die es in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, wo da immer zwei große Fraktionen in der Innenpolitik unterwegs sind, wo die einen sagen, weniger Waffen und die anderen sagen, noch mehr Waffen. Das ist vereinfacht gesagt dort das Ergebnis. Und die haben also hunderte solche Amokläufe und mit unzähligen Toten. Und also ist kein Vorbild und ich will über Amerika jetzt schon gar nicht mehr meine Zeit da vergeuden. Aber wenn man hört, dass man eine Schrotflinte, und das ist keine Kleinigkeit, eine Schrotflinte, das muss ich schon sagen. Also da bist ein Fall, das ist entweder tot oder du laborierst an dem jahrelang. Ich bin fassungslos, dass man für Schrotflinten eigentlich keine Regelung gehabt hat. Bei den Pistolen, gibt es angeblich einen psychologischen Test. Ich kann das nicht beurteilen, wie ernst zu nehmen das ist. Mein Resümee all dieser Ereignisse ist eigentlich folgendes. Ein Jäger, der ein Jagdgewehr hat, ja. Ein Polizist, ein Militärangehöriger, selbstverständlich, dass die also Waffen haben dürfen, sollen sogar. Ja. Aber dann bin ich so weit, dass ich sage, da brauchst du so einen strengen Zugang. Am besten wäre dann ein Waffenverbot überhaupt. Ja, was brauchen 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher eine Waffe? Was ist da los? So. Und jetzt gibt es natürlich auch so Berufsgruppen, Detektiv, wo du bei aber wirklich einen strengen psychologischen Test dann unter Umständen da auch eine Waffe übergeben kannst. Ja. Ich habe heute mit Bürgern und Bürgerinnen gesprochen, einer sagt, in meiner Umgebung wird dauernd eingebrochen, ich habe Angst, ob wir eine Waffe haben. Ja. Das gibt es auch als eine Einstellung dazu. Ich mit anderen Bürgern wieder, die gesagt haben, wo keine Waffe, da keine Versuchung mit der Waffe, das auch dort zu einem Amoklauf zu verwenden. Ich glaube, in der Summe sollte man da eine strengere Regelung schaffen, sodass man den Antiterror, die den Zugang zu Waffen haben, dramatisch reduziert, am besten abschafft, aber wirklich ganz genau erklärt, wer eine Waffe hat und warum er sie hat und nach welchen strengen Regeln hat das. Das wäre einen Versuch wert. Ja, es gibt andere, die sagen, das wird nichts ändern. Es wird wieder so sein wie vorher. Die werden sich halt illegal die Waffen besorgen und so weiter. Auch diese Meinung gibt es. Alles, was illegal ist, ist dann die Aufgabe der Polizei, das zu bekämpfen. Ja. Auch, dass da, die Mafia und mafiose Organisationen und so. Also, du kannst Gesetze strenger machen, aber du musst das dann auch vollziehen. Und du musst auch dafür sorgen, dass die Gesetze auch eingehalten werden. Also eine Lösung, wo ich sage, aus Verbot, Schluss, aus Basta, allein wird es nicht sein, sondern für die Ausnahmen dann strengste Regelungen, vor allem wenn es beruflich notwendig ist. Und ansonsten für die, Polizei und Bundeswehr und viele andere auch, ist es eh klar, bei den Jägern ist es ein Teil dieser manchmal sogar Berufstätigkeit.
Ein kleiner Spoiler auf den dritten Teil in der Einleitung. Was mir neben der Trauer und der Betroffenheit derzeit massiv ärgert und fast erzürnt ist, und da kommen wir im dritten Teil hoffentlich dazu, oder im vierten Teil für die Zuschauer, damit sie nicht zu früh schlafen können, das ist die völlig intransparente und katastrophale Informationspolitik des Innenministeriums. Ich möchte wissen, und nicht nur ich, sondern Millionen Österreicher wollen wissen, wer ist dieser Täter, der unsere Kinder dort erschossen hat? Wer ist das? Wo kommt der her? Gibt es einen Migrationshintergrund, ja oder nein? Wie kommt er zu den Waffen? Was ist sein Motiv? Das muss transparent gemacht werden. Wird das nicht transparent gemacht? Ich sage euch, dann kriegen sie ein Problem mit der Bevölkerung. Die wollen das wissen, denn nur durch Transparenz und nur durch Berichterstattung über den Täter, und ich lasse das nicht gelten, dass jetzt irgendwelche Leute um die Ecken kommen und sagen, wir dürfen nicht über den Täter reden, wir müssen über den Täter reden. Weil nur daraus kannst du lernen, wie der überhaupt tickt, wie der gestrickt ist, warum er das gemacht hat, woher der kommt, was ist seine Sozialisation. Ich möchte das wissen. Es ist mein Recht als Staatsbürger, diese Information zu bekommen. Machen wir im dritten Teil noch ausführlich. Und jetzt zu der Waffengeschichte. Also ich bin natürlich völlig gegen ein Verbot. Wie kommt die Bevölkerung dazu, die sich mit Waffen schützen will, jetzt wegen dieser Geschichte, wegen einem Verrückten entwaffnet zu werden? Also ich halte das für völlig falsch. Wir haben natürlich eine Explosion der Waffenbesitzer. In den letzten 10, 15, 20 Jahren hat er sich verdoppelt. Warum? Mhm. Weil wir in dieser Zeit die höchste Zuwanderung haben. Und weil sie die Haushalte vor allem in Wien schützen wollen. Und weil wir die höchste Kriminalität haben. Also die Antwort auf ein Schulshooting eines Irren kann doch nicht sein, ich entwaffne jetzt die gesamte Bevölkerung, damit sie quasi wehrlos gegenüber Hauseinbrüchen oder irgendwelchen Wahnsinnigen da ist. Also das halte ich für falsch. Ich habe selber Waffen, gebe das dazu. Ich weiß, wie man eine Waffe, wie man zu einer Besitzkarte kommt. Das ist gar nicht so einfach, ja, wie jetzt so getan wird. Eine Besitzkarte, da musst du über 100 Fragen beantworten in standardisierten Tests, aus denen ein Psychologe aus der Beantwortung herauslesen kann schon einiges, wie du tickst. Und dann hast du noch ein persönliches Gespräch mit einem Psychologen, der dich vorher nicht kennt und du ihn nicht, im Bestfall. Und der dir dann relativ stark auf den Zahn fühlt mit Fragen, die für ihn dann ausschlaggebend ist für die Bewertung, ob du halbwegs vertrauenswürdig bist. Das heißt noch lange nicht, dass jeder, der durch die Prüfung kommt, dann nicht zu einem Verrückten wird. Das gibt es ja nie. Also das kann man sich auch gleich aus dem Kopf schlagen, dass alle, die jetzt eine Waffe besitzen, Engel sind. Natürlich nicht. Sondern es ist immer die Möglichkeit, dass einer geistig verunfallt, so wie das ja bei diesem Mörder auch passiert ist. Aber ich halte nichts von der Entwaffnung der Menschen, weil sie es offensichtlich für ihr persönliches, individuelles Sicherheitsgefühl brauchen, zu Hause, gut verstaut, wie es gehört, eine Waffe zu haben. Wo man was machen kann, da bin ich bei dir, wo man was machen kann, sind die Waffen der sogenannten Kategorie C, das sind also Schrotflinten und diese alles, die du ohne irgendeine Prüfung, die kannst du einfach dir holen, wenn du 18 bist. Und die sind genauso lebensgefährlich. Da muss man nachschärfen, da bin ich der Meinung. Wo man auch nicht nachschärfen muss, ist das Alter, weil jetzt viele sagen, wieso war der mit 21, der hat ja gewartet, der hat ja wirklich das geplant, der war ja schon einige Jahre nicht mehr in dieser Schule, aus der er ja gehen musste, weil er ein Schulabbrecher ist und hat quasi gewartet, bis er 21 ist, dann hat er die Prüfung gemacht, dann hat er sich die Waffen besorgt. Wenn es 25 ist, wartet halt bis 25. Also noch einmal, das Alter ist es nicht und vor allem, wenn man jetzt den Menschen in Österreich zumutet, bereits schon ab 16 wählen zu gehen und ab 18 Volljährigkeit zum Bundesheer zu gehen und arbeiten zu können, na, dann ist 21 eh schon ein relativ vernünftiges Alter, weil du kannst erst ab 21 die Waffenbesitzkarte haben. Im Übrigen, auch das wurde sehr oft falsch berichtet, der hat zwar die Waffe legal besessen, weil er eine Waffenbesitzkarte hatte, aber wenn er sie ab dem Zeitpunkt, wo er sie herausnimmt und aus seinem Haus einsteckt, ist es illegal. Das heißt, er hat die Waffe natürlich illegal benutzt. Und zwar ist denn das schon egal, für was er es benutzt. Sobald er es trägt, braucht er nämlich einen Waffenpass. Das ist was Höheres. Ein Waffenpass hat noch mehr Schranken. Dass du überhaupt, das kriegst du als Normalsterblicher kaum mehr. Das kriegt fast nur mehr Polizisten, Wachpersonal als Normalsterblicher einen Waffenpass zu bekommen. Das ist heute fast nicht mehr möglich. Das ist eh schon so streng, dass du eine Waffe eigentlich legal mit dir nicht herumführen darfst. Du darfst das zu Hause liegen haben, da hat es auch seinen Sinn. Im Übrigen, wenn du in einem Haushalt lebst, in dem alle Mitglieder des Haushaltes eine solche Waffenbesitzkarte haben, darfst du sie auch unverstaut im Haushalt, also am Wohnzimmertisch, wenn du es liegen haben. Da musst du sie nicht im Safe verstauen, wenn alle eine Besitzkarte haben. Ansonsten schon, wenn einer sie nicht hat. Nur eine kleine Aufklärung. Also das heute und dann vor allem kriminalisierst du natürlich alle, die das Ganze aus Sport oder aus Jagdgründen machen. Ich will so eine Diskussion gar nicht führen. Ich glaube auch nicht, dass das diese Tat verhindert hätte. Wir wissen vom Terroristen von Wien, der hat überhaupt keinen Waffenpass oder Waffenbesitz. Der hat sich aus der Slowakei geholt. Es gibt das Darknet im Internet. Es gibt zig illegale Möglichkeiten, dir heute Waffen zu besorgen. Wenn du diese kriminelle Energie hast, was anstellen zu wollen, das ist völlig wurscht, ob du einen Waffenschein hast oder der besorgt sich die Waffen. Daher bin ich dagegen. Ich bin sogar dagegen, das überhaupt zu eröffnen, Diskussion. Nein, das gehört im Keim erstickt. Die österreichischen Waffenbesitzer tragen für diese Tat keine Verantwortung.
In 17 Minuten war die Polizei fertig in Graz. Die waren sofort dort, Cobra. Polizei, in wenigen Minuten sind die auch, ob das in anderen Orten in Österreich, am Tatort. Ich habe tiefstes Vertrauen zu den öffentlichen Sicherheitsorganen, das muss ich schon sagen. Daher, nur einmal, ich verstehe in bestimmten gefährdeten Bereichen, wenn man Waffen braucht. Ja. Ich verstehe es aber nicht, wieso 1,5 Millionen. Wir leben ja da nicht in einem.
Ja, aber die haben
wir ja. Aber 1,5 Millionen,
das, ja was dabei
das zeigt, dass offensichtlich für viele Österreich kein sicheres Land ist, sagen cool. wir mal so. Ja. Ja, das bin ich eben anderer Meinung. Das ist halt so, man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Da bin ich anderer Meinung, weil ich finde, das ist eine gewaltige Zahl. Nur einmal, ich sehe den Schlüssel beim Zugang und in der Verwendung. Ja? Also wenn ich eine Waffe in den eigenen vier Wänden, aber kaum verlasse das Haus, ist es illegal, dann ist das eigentlich nur mehr ein Argument für einen Waffenpass. Ja? Dass ich sage, okay, ich will mich aber jetzt im Garten da unten hinstellen, weil ich habe den Eindruck, da will gerade einer eine. Na, dann ist das Notwehr, ist das was weiß ich was alles, und dann nehme ich die Waffen aus dem Haus aus. Also da muss ja noch irgendwelche zusätzliche Überlegungen geben, dass man nicht irgendwie diese ganzen Besitzkarten, Waffenträger, die aber nur unter vier Wänden warten müssen, bis der Einbrecher kommt, dann schießen sie in der Küche. Also ich verstehe die Logik hinter all diesen Regelungen nicht. Schon gar nicht verstehe ich das, dass man, wie du sagst, Kategorie C, Schrotflinten, dann bist du wahnsinnig. Also das brauche ich ja gar nicht. Ja? Wenn du das irgendwie erwerben kannst und dann hast du auch Schrotflinten und dann geisterst du in der Gegend um. Also nein, mehr, ich will nicht Angst und Schrecken. Ich weiß, es gibt die illegale Waffen, den illegalen Waffenhandel. Wie gesagt, das ist im Internet, das geht über irgendwelche Kanäle, da kannst du das umgehen. Ja, das brauche ich ja schon gar nicht. Ja. Also ich bin keiner, der die Illusion hat. Ich habe nur als erste Reaktion habe ich mir gedacht, ob das nicht ein bisschen zu lasch ist, ja. Ein bisschen zu mit Augenzwinkern verbunden, dass da jetzt plötzlich 1,5 Millionen mit einer nicht einmal herumrennen, sondern daheim mit Waffen herumrennen können. Da habe ich Und bei dem war es so, der hat keinen Waffenpass gehabt, aber er hat anscheinend eine Besitzkarte gehabt. Ja, aber damit hast du den potenziellen Amokläufer, der dann sagt, so, heute lauf eh Amok, überleben du den Tag auch nicht, nimmt es, geht raus, richtet das Unheil an, tut sich dann noch selber umbringen, muss man dazu sagen, ja, also suizidieren heißt ja umbringen. Und ehrlich gesagt, also da glaube ich, gibt es viel Raum nach oben, um andere Regelungen zu finden.
Den hätte die österreichische Waffengesetzgebung nicht davon abgehalten, sich im Darknet oder sonst wo im Ausland, so wie der Attentäter von Wien, sich die Waffe zu besorgen und seine grausliche Tat trotzdem zu machen.
Ich bin eh kein Christkindl.
Also das, ich glaube, damit verhinderst du am Ende nichts. Ja? Und vielleicht noch eine wichtige Kennzahl, während sich die Anzahl der Waffen, die übrigens, da hast du recht, wahrscheinlich zu 90% zu Hause im Safe liegen und gar nicht, quasi nur zur Befriedigung des eigenen Sicherheitsgefühls da sind. Es ist so, weil es gibt ja mehr Waffenbesitzkarten als Waffenpässe. Waffenpässe gibt es ja nur sehr wenige. Das heißt, mit einer Waffenbesitzkarte darfst du sie zu Hause liegen. Darf dich beruhigen. Währenddessen die Zahl der Waffenbesitzer explodiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, sich verdoppelt hat. Und jetzt kommt's. Ist die Zahl der Schusswaffendelikte nicht angestiegen? Sie ist nicht angestiegen. Sie ist gleich nieder. Also Gott sei Dank, sagen wir da dazu. Sagen wir Gott sei Dank, auch trotz des Ereignisses von gestern. Aber sie ist gleich nieder. Also es ist nicht so, dass in Österreich herumgeballert wird, sondern was gestiegen ist und was eine massive Gefährdung der Sicherheit, das sind die Messerdelikte, nicht die Schusswaffendelikte. Das Messer ist es, das im Moment die Sicherheit der Menschen gefährdet. Und daher bitte Vorsicht jetzt, in einer Emotion dieses furchtbaren Verbrechens in Graz, sozusagen das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, jetzt verbieten wir alle Waffen, so wie das die Grazer Bürgermeisterin fordert. Also das halte ich für völlig falsch, denn es muss in einer Demokratie, in einem freien Land möglich sein, dass ich für mich die Entscheidung treffe, dass ich mein Sicherheitsbedürfnis und mein Sicherheitsgefühl damit erhöhe, zu Hause eine Waffe zu haben. Und wenn du jetzt in manchen lustigen Gegenden, unter Anführungszeichen, wohnst wie, ich sage jetzt keine, aber Teile von Wiens, dann hast du vielleicht auch mehr Verständnis, dass du dein eigenes Eigentum auch damit vielleicht schützen kannst.
Darum werden dort die Messer abkassiert an diesen Orten, die du vorhin angesprochen hast. Halt naja, also zumindest immer, wenn die Messer einsammeln, sind nicht wenig Messer eingesammelt. Also ja, es ist bedauerlich, dass es auch das gibt. Ja. Und das mit den Messern ist völlig richtig, was du sagst. Das ist mindestens genauso ein Problem. Es gibt ja Attentate in anderen europäischen Ländern, die werden auch nur mit dem Messer gemacht. Ja. Das ist stillschweigend. Es ist grauslich genug und es ist schrecklich. Aber man soll ruhig über alles nachdenken und versuchen, wo man vielleicht mit Regeln schärfen kann. Also bei den Waffen bin ich der Meinung, dass man da mal sich Gedanken machen muss, was die Messer betrifft. Sowieso waffenfreie Zonen in Wien, leider notwendig anscheinend an einzelnen Orten, natürlich notwendig. Also das sind so Dinge, die heute für das macht, aber darf ich das schon noch sagen, es macht sie nicht mehr lebendig. Ja, wir können uns jetzt nur so den Kopf zerbrechen, die 10 Toten, die 11 Toten werden nicht mehr lebendig. Es ist eine total traurige Sache.
Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann kommen wir zurück und dann sprechen wir im letzten Teil unserer heutigen Sendung über die mediale Berichterstattung zu diesem Amoklauf. Wie berichten die Medien? Ist das so in Ordnung? Ist das überschießend? Sollte es vielleicht sogar mehr sein? Und ist die Kritik, die es an der Berichterstattung gibt, überschießend oder ist das im Endeffekt falsch? Wir sprechen gleich mehr darüber nach einer ganz kurzen...
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend. Willkommen zurück zum letzten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Wir sprechen auch hier noch einmal über den schrecklichen Amoklauf in Graz und in diesem Teil wollen wir über die mediale Berichterstattung sprechen. Und zwei ausgewiesene Experten in dem Fall, Peter Westenthal ist ORF-Stiftungsrat, Josef Tschapp war ja lange Jahre auch Mediensprecher, der SPÖ
und auch im,
auch im Stiftungsrat damals des ORF. Einleitend nur ganz kurz möchte ich vielleicht auch was sagen, weil ja viel berichtet wurde da in den letzten Stunden über die mediale Berichterstattung und hier unter anderem auch fälschlich vom Standard in den Raum gestellt wurde, wir als ORF24TV hätten Videos gezeigt, wo Opfer oder gar Leichen zu sehen gewesen sind. Ich möchte noch einmal sagen, das stimmt nicht. Jeder, der die Berichterstattung hier bei uns auf OE24TV verfolgt hat oder auch im Internet, hat das auch selber gesehen, haben wir selbstverständlich nicht gemacht, würden wir auch nicht machen. Widerspricht jeglichem Ethikkodex, den wir haben. Wir werden auch rechtlich dagegen vorgehen, gegen den Standard, gegen diese Falschbehauptung, aber das sei nur einleitend erwähnt. Es zeigt aber, dass diese Diskussion derzeit sehr emotional geführt wird. Verständlicherweise muss man sagen, es sind natürlich sehr viele Emotionen im Raum. Aber es ist schon auffallend, dass die internationalen Medien, die deutschen Medien, die britischen Medien, die amerikanischen Medien teilweise ausführlicher berichten über diesen Amoklauf, als die österreichischen Videos zeigen, Bilder zeigen. Die österreichischen Medien sich hier natürlich auch teilweise bewusst zurückhalten. Und etwas merkwürdig mutet da zum Beispiel an, das Profil hat als erstes Medium gestern Abend einen, oder zwei Reporter waren es in dem Fall, zur Siedlung geschickt, wo der Täter herkommt, um dort mit Anwohnern zu sprechen. Muss man sagen, an sich völlig normal, dass Medien das machen und hat dort plötzlich einen Shitstorm geerntet, unbekannten Ausmaßes. Können Sie das nachvollziehen, dass Medien da jetzt auf einmal vorgeschrieben wird, man darf nicht mehr über den Täter berichten?
Also im Gegenteil, das ist etwas, was mich sehr, sehr stört, ist, dass versucht wird, von wem auch immer, von so manchen Politikern, von so manchen Psychologen, von so manchen leider auch Spitzenpolizisten im Innenministerium, etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man plötzlich die Losung ausgibt, über den Täter darf nicht berichtet werden. Wo sind wir denn? Was soll das bedeuten? Was ist das für ein Zweck? Was heißt das? Was steckt da dahinter? Übrigens, ich finde es auch bedauerlich, dass wir jetzt Tag 2, Ende des Tags 2 haben und noch immer ist die Polizei, die Spitzenpolizei, ich spreche immer von den Spitzenpolizisten, die damit betraut sind, und das Innenministerium nicht in der Lage, eine Motivlage festzustellen. Wir wissen bis heute kein Motiv. Diese ganze jetzt stundenlange Diskussion über Mobbing findet alles im luftleeren Raum statt, weil bisher nicht bestätigt ist, dass das Motiv überhaupt Mobbing war.
Wir kriegen in homöopathischen Dosen Informationen, wohlformulierte vom Innenministerium oder von Teilen der Polizei geliefert, die wir uns dann selber zusammenstoppeln können. So sehe ich nicht Transparenz in Informationspolitik. Ich bin der Meinung, gerade in so einem für alle Menschen in diesem Land verstörenden, für manche traumatisierenden Ereignis, muss eine Behörde, ein Innenministerium, eine Bundespolizei aktiv und offensiv informieren. Na, selbstverständlich, weil jeder stellt sich ja diese Fragen. Und was bedeutet es, über einen Täter nicht zu informieren? Ich möchte wissen, wer ist es? Wo ist der aufgewachsen? Ist das wirklich ein Österreicher, nur im Sinne der Staatsbürgerschaft? Oder gibt es Migrationshintergrund? Es wird darüber in den Social Medias philosophiert. Wenn es so ist, dann möchte ich es wissen. Wenn es nicht so ist, dann musst du das auch sagen als Polizei. Offensichtlich dürfte es so sein. Also ich möchte Informationen haben, ich möchte lernen, ich möchte wissen, wie der tickt. Ich möchte wissen, wie der überhaupt zu dieser Tat gekommen ist, seine komplette Motivlage. Ich will wissen, was in dem Abschiedsbrief drinnen steht. Jetzt muss man den nicht veröffentlichen, um Gottes Willen. Aber ich möchte jemanden, der uns erklärt, was der uns sagen will mit seinem Abschiedsbrief. Das ist eine Polizei, ein Innenministerium der Bevölkerung schuldig. Das ist Informationspflicht, die man gegenüber der Bevölkerung hat. Und jetzt komme ich zur sonstigen Berichterstattung. Wir leben in einer Ausnahmesituation seit gestern um 10 Uhr. Ich bin seit der ersten Meldung, da ging es um einen Toten noch, war die erste Alarmmeldung, Breaking News von euch, war am Hauptschirm natürlich OE24, dann habe ich gehabt das Handy, ein iPad und noch einen zweiten Fernseher und habe dort 5 Kanäle mehr angeschaut. Und nicht, weil ich jetzt da sitze, ganz im Gegenteil. Also ihr habt das mit einer Würde, mit einer auch verbalen Zurückhaltung gemacht. Großes Lob an dieser Brenner Fröhlich, war wirklich gewaltig, aber auch an den Niki Fellner. Da war überhaupt weder eine Sensationsheischung dabei, das war alles in einem Ton und einer Berichterstattung, die wirklich dem Anlass, dem furchtbaren Anlass angemessen war, soweit man das überhaupt sagen kann. Und dass der Standard jetzt da eigentlich mit irgendwelchen Dingen überschüttet ist, der Standard, der nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit. Wir haben ja auch schon einige Urteile, wo wir ja wissen, dass wird sich da rechtlich gut wehren. Aber was auch stimmt ist, dass die internationale Presse ja ganz anders formuliert, ganz anders berichtet, offensiver berichtet, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass eben in den Ländern, wo die herkommen, die schon Erfahrung und Routine mit sowas haben, natürlich die amerikanische, aber auch die britische, die deutsche Presse, wo ja auch sehr viele tragische solche Ereignisse stattgefunden haben, eine Art Routine, leider eine traurige Routine stattgefunden hat, aber an der Spitze jeder Berichterstattung stehen zwei Dinge, die Pietät, was Opfer und Familien anbelangt, ja, aber auch das Informationsbedürfnis, was den Täter und die Tat anbelangt. Das kann man nicht ausblenden. Wir wollen das wissen. Ich will es wissen als Staatsbürger, die Menschen wollen es wissen. Und ich bin hier ein Sprachrohr für die Menschen, die alle nur spekulieren können. Seit 48 Stunden spekuliert, wird in den Social Media spekuliert. Auf Teufel komm raus. Und warum wird spekuliert? Weil die Polizei und das Innenministerium keine Informationen rausrückt. So, und nur das in homöopathischen Dosen. Und da bin ich dagegen, denn wir sind eine Demokratie, eine freie Demokratie. Da sind die Medien, haben dort eine wichtige Rolle, sie sind eine Säule und haben daher auch das Recht, von den offiziellen Stellen Informationen zu bekommen, die sie dann der Bevölkerung weitertragen. Das ist heute für ganz wichtig.
Wie sehen Sie die mediale Berichterstattung rund um den Amoklauf?
Ich habe auch OE24 angeschaut, logischerweise. Habe es auch verglichen dann. Mir ist es auch aufgefallen, dass natürlich dann mit den internationalen Medien da schon eine Differenzierung gegeben hat. Also am zurückhaltendsten war der österreichischen, war OE24, auch der ORF, muss man sagen. Also das war schon zu beobachten.
Zu viel zurückhaltend beim ORF.
Naja, Moment.
Ich komme auf den, dann
na, der ORF hat auch bis jetzt immer ein bisschen später reagiert. Das ist anscheinend, aber du siehst ja jetzt im Kurator,
ja, wenn man nicht das wird ein Thema werden.
Ja. Ja, also wirst du das wahrscheinlich ansprechen. Also ich finde nur, ja, es gibt natürlich in der Gewaltfantasie, Gewaltphilosophie, spielen natürlich die Internetmedien, die sozialen Medien eine ganz wichtige Rolle. Aber auch in der Berichterstattung über die vielen Kriege und Konflikte weltweit, ja, da spielen Medien eine wichtige Rolle. Und die Politik, die das zulässt, sogar noch antreibt. Ja? Und da muss ich sagen, und dann mit Kommentierungen, die verwerflich sind und unmenschlich sind. Ja? Und da muss ich sagen, das spielt da schon eine Rolle, wenn da jemand ohnehin schon mit einem labilen Charakter unterwegs ist, Rachegefühle hat und dann schaut er sich in den Medien und sieht plötzlich in der ganzen Welt geschehen Dinge, die ihn ja nur bestärken, dass er eigentlich auch entsprechend seinen psychischen Konstitution dann halt freien Lauf lässt und das auch dann macht. So, das ist einmal das eine. Das andere ist, wir leben in einer Demokratie. Ich habe nur meinen Kopf geschüttelt, wie ich das erste Mal gehört habe, über den Täter sagen wir noch nichts, weil das ist, wir wollen verhindern, dass es Nachahmer gibt. Ja, ja. Was für Nachahmer soll es denn geben? Ja. Soll das einer sein, der irgendwie ein Bekannter von Hermes und sagt, das war aber eine gute Idee von Hermes, das mache ich jetzt auch. Das ist ein Unsinn. Ja. Ich lebe in einer Demokratie, wer ist der Täter und vor allem ganz entscheidend, um das Nachahmen oder das Wiederholen solcher Ereignisse zu verhindern, ist, wie ist es entstanden? Warum ist es? Was ist der individuelle Faktor für diesen Täter? Und was ist der gesellschaftliche Faktor? Und der soziale und der kulturelle Hintergrund? Ja? Und ich sage das jetzt ohne Beigeschmack. Mir persönlich ja, ist es völlig gleichgültig, ob der jetzt einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Nein, das ist ein Unterschied zwischen uns. Weißt du warum? Ich kann dir sagen, warum. Ich finde, mit gleicher Härte ist es zu verfolgen, egal ob er einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Denn 10, 11 Tote ist für mich Grund genug, dass da ein jeder durchanalysiert, beobachtet, warum ist es so, was sind die Hintergründe und dann, ja, dann muss man die nötigen Schlüsse ziehen. Und da muss ich da ehrlich sagen, will ich wissen, wer das ist, warum er es gemacht hat. Ich möchte wissen, was hat er in dem Abschiedsbrief geschrieben. Ja. Also ich sehe das in der ersten Etappe von der menschlichen Seite her. Das, was der Peter meint, ne, und dann könnte man aber auch noch die Frage stellen, kommt er aus einer fernen Kultur oder Religion, wo das sozusagen Teil ihres gesellschaftlichen Verständnisses ist? Natürlich, interessiert mich auch. Da haben wir keinen Unterschied. Aber im ersten Moment geht es mir mal darum, um die 10, aber um die 11 Toten.
Unabhängig davon, wo er jetzt herkommt, ist nicht schon im Endeffekt da die Krux des Ganzen, dass das Innenministerium oder die Behörden einmal ganz transparent darlegen sollten, wer ist das? Weil das führt ja zu all diesen Diskussionen, die da, sage ich einmal, auf Social Media oder auch an den Stammtischen derzeit geführt werden.
Da ist wieder die USA federführend. Ja. In dem Moment, in dem das passiert, steht dort der Governor, der Polizeichef. Genau. Und es ist schon sofort die Öffentlichkeit informiert. Und ehrlich gesagt, ich würde schon deswegen wissen, was das kein Einzeltäter ist. Ja. Muss ich mich da noch fürchten in Graz? Ja, weil die mir da tun, ja, nein, ist vielleicht eh nur Einzeltäter. Sie braucht na, was ist, wenn es aber nicht so ist? Ja, also ich brauche da wirklich die totale Transparenz im Sinne von Sicherheitsgefühl vermitteln, im Sinne von Ängsten nehmen. Und das haben die irgendwie nicht drauf. Schlecht beraten, muss ich sagen. Ja. Und ehrlich gesagt, das habe ich nicht verstanden. Meine Kritik geht in Richtung natürlich auch Innenministerium und die Politik sollte eigentlich Druck machen, dass die da raschest dieses Transparenzgebot erfüllen. Ja? In dem Fall der Kahner als Innenminister, der Stocker als Kanzler und wer auch immer aus der Bundesregierung, aber die sind da wirklich gefordert.
Also bei allen Ereignissen der letzten Jahre, die ich mich erinnern kann, und das waren große Dinge, ob das jetzt Terroranschläge waren, ob das Messerstechereien waren, Shootings waren, ob das in Deutschland ist, in Großbritannien, in den USA, spätestens am nächsten Tag, meistens nur am selben, ist der Täter mit seiner kompletten Identität bekannt gegeben. Mit Vor-, Nachnamen, Herkunft, Familie, alles. Und nicht besser, das ist auch die Pflicht der Behörden, das den Menschen mitzuteilen, denn die Menschen haben ein Informationsbedürfnis. Und ich möchte auch wissen, warum der ein halbes Jahr im Ausland war, wie heute durchgesickert ist. Das ist ja das Nächste. Warum sickern Informationen und warum macht man nicht eine Pressekonferenz und gibt diese Informationen jeden Tag halt mehr? Natürlich, weil es ein Ermittlungs-, das verstehe ich schon, dass es ein Ermittlungsfluss ist, wo immer mehr herauskommt. Aber ich möchte volle dran. Das ist der Appell an das Innenministerium. Das ist der Innenminister diesen Familien der erschossenen 14- bis 17-jährigen Kindern und am Ende auch ihren Freunden, den Lehrern, den Schülern und uns allen schuldig, dass eine ordentliche Transparenz der Informationspolitik macht. Das ärgert mich wirklich, weil was im Moment passiert, ist nur tarnen und täuschen oder gar nichts sagen. Und das ist ein unbefriedigender
der Zustand? Wieso war der ein halbes Jahr im Ausland? Was hat er dort gemacht? Was ist dort passiert? Warum fährt er? War das Urlaub? War das Ausbildung? Oder war es vielleicht eine Radikalisierung, eine kleine? Möglich, ne? Ist ja alles möglich, wenn du einen Migrationshintergrund hast. Kann ja das auch sein. Warum wird das nicht gesagt, dass der oder zumindest seine Familie einen Migrationshintergrund offenbar hat? Das alles sind Informationen. Der wird uns seit 48 Stunden als mustergültiger Österreicher unter Anführungszeichen verkauft, denn der sich nie was zur Schulden hat kommen lassen. Ich will es wissen. Du nicht, ich schon. Das unterscheidet uns. Jeder ist da anders gepolt, aber man will es endlich wissen und man will Karten auf den Tisch. Und das verlangt die Bevölkerung. Und deswegen bringe ich das da ein, weil ich so viele Zuschriften bekommen habe auf Social Media. Bitte schau, dass wir endlich Informationen bekommen haben über den Täter. Denn daraus kann ja jeder auch dann seine persönlichen Schlüsse ziehen und sagen, pass auf, wir verhalten uns so oder so, Verhaltensmuster kannst du dann nehmen. Also ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man dann sagt, naja, man will die Familie schützen. Das ist schön und gut. Ich bin auch für Familienschutz. Aber jetzt sind wir uns einmal ehrlich. Hat der Täter die Familien geschützt? Der Kinder, die erschossen worden sind? Nein. Da ist wurscht. Da sind die Kinder schon tot. Aber beim Täter sagt man, das streichelt man immer. Die arme Familie, was kann die dafür? Die Familie wird wahrscheinlich nicht mehr in dem Land leben können. Ja, das ist wahrscheinlich die Zukunft, wenn man das macht. Aber das hätte sich der Täter vorüberlegen müssen. Und diese Klarheiten will ich in dem Land haben. Das ist keine Politik, in der verduscht wird in so einer Situation, sondern wir brauchen Transparenz. Wir brauchen transparente Behörden, Ministerien und eine transparente Polizei.
Ich habe einen Punkt noch. Also im Wesentlichen sind wir da eher einer Meinung, weil ich will einfach genauso Transparenz haben. Und in einer Demokratie ist das eine Selbstverständlichkeit und aus. Aber was mich interessiert, ist der Abschiedsbrief. Mhm. Wann haben die Eltern den Abschiedsbrief eigentlich gesehen?
Die haben ein Video gekriegt. Die Mutter hat sofort, wie sie das Video gesehen hat, die Behörden alarmiert, aber das war leider schon zu spät.
Aber das ist ja dann eine korrekte Vorgangsweise der Mutter und damit hat die ihre Pflicht als Staatsbürgerin erfüllt und das ist der beste Schutz, den man dieser Familie auch angedeihen kann. Das ist mir wichtig, weil ich will da nicht, dass da irgendwie ein Fehlverständnis entsteht. Ja, der hat die Neigung, die man oft hat, auch in Österreich, ist, dass man es dann letztendlich, ich habe das bei den Fragestellungen der Journalisten ein bisschen rausgehört, es wird dann psychologisiert. Ja. Eigentlich muss man erst einmal verstehen und von der Psychologie und wer weiß und irgendwo und so weiter und so fort. Ja, ist alles wichtig, ist alles in Ordnung. Aber Mord ist Mord. Ja. Und ich meine, da muss man dann schon daraus Schlüsse ziehen und das haben wir heute gemacht. Ja. Eine Schule, die verantwortungsvoll ist und nicht nur gute Sicherheitseinrichtungen hat, sondern die auch mit den Schülern, die dort scheitern, richtig umgehen muss. Ja, das finde ich, ist, ja, kann sein, dass bei 100 Schülern, die scheitern, der geht einfach in eine andere Schule und macht dort die Matura oder der geht einfach in eine Lehre und macht dort die Lehre. Aber ich finde, dieser Umgang, ja, dieses Aussortieren von Schülerinnen und Schülern, so, schaffst du es nicht, tut mir leid, tschüss, ja, das ist 19. Jahrhundert, ja, das kannst du. Das war nie richtig und ist jetzt auch nicht richtig. Also da finde ich, da kann man irrsinnig viele Schlüsse möglicherweise ziehen aus dem Ganzen, die da vielleicht verhindert hätten, dass ein so labiler Charakter dann zu so einer Tat imstande ist. Ja. Aber es ist richtig, mich interessiert auch, schau, ich will nicht dauernd, dass der in einem Camp war, ja, 6 Monate lang. Aber wissen mich das auch, ehrlich gesagt. Ja, ist ja nichts, warum nicht? Ist ja, machen ja keine Geheimnisse. Aber die machen das ja so in der Kommunikationspolitik im Innenministerium, dass man erst so richtig misstrauisch wird. Ja? Wenn sich der da wichtig hinstellt und sagt, naja, was weiß man und so weiter, dann spitzt sie bei jedem das Ohrwaschel und der sagt so,
es wird jeder noch misstrauisch eigentlich.
Ja, statt, kontraproduktiv. Wir machen eine Kommunikationspolitik, die einfach schrecklich ist. Ja? Und da hoffe ich, dass auch da Veränderungen vorgenommen werden.
Vielen Dank. War heute natürlich eine schwierige Sendung thematisch, aber Kompliment an beide Herren. Ich glaube, es war sehr interessant auf jeden Fall, wenn natürlich auch ein sehr bedrückendes Thema. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei uns mit den aktuellen Nachrichten des Tages.